Ping'an ist akzentfreies Mandarin bzw. Hochchinesisch und bedeutet Sicherheit, Ruhe und friedlich. Das Unternehmen hat sich das eigene Programm zum Namen gemacht, denn es ist ja doch irgendwo Sinn einer Versicherung, das Leben des Kunden entspannter zu machen. Ping'an ist heute die größte Versicherung der Welt, doch was für Chancen bietet das Unternehmen Investoren? Wir haben es uns angeschaut. Ja, und damit herzlich willkommen heute zu dem Podcast. Ich nehme zusammen mit dem Christian jetzt den Podcast zu Ping'an auf. Erstmal herzlich willkommen auch an dich.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an die Zuhörer und vielen Dank, dass ich zusammen mit dir den Podcast aufnehmen darf. Es freut mich sehr. Hab sehr Bock, das Ganze jetzt durchzusprechen und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, sondern legen direkt los.
Ja, ich denke mal, dann steige ich gleich mal mit den Randdaten oder mit den Fakten ein. Und zwar ist Ping'an ein Slow Grower in der Branche der Finanzdienstleistungen tätig. Das kam ja eben in der Einleitung schon rüber. Im fundamentalen Rating gibt es bei uns 8 von 10 Punkte und im technischen Rating 5 von 10 Punkten. Wir haben das erste Mal auch ein Rating für den Burggraben dabei. Dort erzielt Ping'an 15 von 25 möglichen Zählern. Und da werden wir später, denke ich mal, nochmal genauer drauf eingehen und erklären das Ganze nochmal kurz. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,12 Billionen Hongkong-Dollar, eine Dividendenrendite von 4,7% ungefähr und das KGV liegt bei 6,6. Genau, und dann werde ich auch gleich zur Historie mal so ein bisschen übergehen. Vielleicht noch eine Sache ganz interessant, 360.000 Mitarbeiter ungefähr, also ziemlich groß. Und angefangen hat damals alles in Shenzhen in China. Und zwar wurde das Unternehmen dort 1988 gegründet. Ja, und damals war es dann die erste chinesische Aktiengesellschaft im gesamten Versicherungssegment, die sozusagen an den Markt gekommen ist. Und der Gründer Peter Ma Mingze, wir haben vor dem Podcast eben schon kurz diskutiert, ich habe geguckt auf YouTube, ob ich es irgendwo finde. Ich bin mir nicht sicher, ob die Aussprache richtig ist. Ich sage es gleich. Also schon mal Entschuldigung an der Stelle, falls es irgendwer weiß, unbedingt mal schreiben. Aber ja, ist jetzt auch erstmal gar nicht so wichtig. Dieser Peter Ma Mingze, der hat auf jeden Fall in China erkannt, dass die Versicherungen notwendiger werden. Denn zu der Zeit war es so, dass China im Aufschwung war. Es wurde viel reformiert, es gab eine ökonomische Reform und die private Industrie wurde allgemein auch immer größer. Und vorher war es so, für Versicherungen zum Beispiel, wenn man krank wurde, einen Arbeitsunfall hatte oder so, ja, dann gab es einfach den Staat, der da eingesprungen ist. Und jetzt mit der privaten Industrie, die dort immer größer wurde, ist es ja eben nicht mehr so gewesen. Und die Leute wollten sich eben oder mussten sich privat versichern. Mussten ist natürlich so eine gewisse Sache, aber jeder möchte sich ja irgendwo so ein bisschen absichern. Und das hat der Gründer eben damals erkannt. Und man sieht auch ganz gut, wir haben in der Analyse ein Bild von Shenzhen eben von 1985 und dann 2015. Und diese Entwicklung, die China in diesen 30 Jahren hingelegt hat, das ist unglaublich. Also vorher war es eigentlich Farmland und jetzt stehen da Hochhaus an Hochhaus dicht beieinander. Und wir hatten das ja auch schon bei der Analyse zu Volkswagen in der letzten Woche, dass dieses Wachstum in dem Land einfach enorm war. Und davon hat eben dann auch diese Versicherung profitiert. Und wenn ich sage, die Versicherung hat profitiert, dann war das einmal die Expansion im eigenen Land, aber eben auch segmentübergreifend. Und zwar, jeder kennt wahrscheinlich die Lebensversicherung, für uns was ganz Normales heute, dass man das im Alltag mal, dass man dem Begriff mal so begegnet ist. Wir gehen da später im Geschäftsmodell auch nochmal drauf ein. Aber damals war das eigentlich so eine Art Tabuthema in China, denn Leben und Tod generell sind kulturell dort so, ja, Tabuthemen. Deswegen ist es für eine Versicherung auch ganz schwierig, dort irgendwie anzugreifen oder war es damals sehr schwierig. Aber der Gründer, der ist 1992 geschäftlich nach Taiwan gereist und dort war dieses ganze Lebensversicherungsgeschäft schon ziemlich groß und sehr stark wachsend. Und das hat er für sich von dieser Geschäftsreise mitgenommen und wollte das dann eben auch in China etablieren, also auf dem Festland. Und die ersten Versuche waren da wirklich sehr, sehr schwierig und auch nicht wirklich erfolgreich. Aber mit der Zeit hat sich das eben doch herausgestellt, dass es sehr gut war, dass er dort angegriffen hat, denn er hat auch den gesamten Markt über die Zeit dann mit der Entwicklung auf das 40-fache Volumen geschätzt. Und das ist natürlich was, ja, Enormes. Ne? Also wenn man ein Unternehmen hat und dann entdeckt man einen neuen Markt und er war dann wirklich derjenige mit seinem Unternehmen, der das in Festland China dann diese gesamten Produkte, das in der Lebensversicherung das erste Mal angeboten hat, war so ein Pionier in der Form. Und deswegen konnte er auch gleich sich die Kunden dort, sage ich mal, sichern, weil erstmal bleibt die Konkurrenz natürlich hinterher, wenn er der Erste ist. Und ein Nachsatz noch zu diesem Versicherungsgeschäft, was ich ganz interessant fand, und zwar war es so, dass der Gründer das eben geschickt angegangen ist, als er gemerkt hat, dass das Ganze nicht so wirklich funktioniert, weil es eben, wie gesagt, Tabuthemen für die Gesellschaft waren, hat er das Sparen von Geld generell in den Fokus gesetzt. Also gar nicht mehr das Versicherungsgeschäft und Absicherung von Leben, sondern das Sparen von Geld. Und ab dem Moment hat das auch viel besser funktioniert. Dann im Laufe der Zeit, 1994, kamen die ersten großen Investoren an Bord. Und es war insofern besonders, weil es waren die ersten ausländischen Investoren, die in ein chinesisches Finanzinstitut damit investiert haben. Und ich denke mal, die Namen kennt jeder von den renommierten Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley. Und das waren die ersten, die dort praktisch eingestiegen sind. Später dann auch noch HSBC, also die britische Großbank, die aber vor allem dort in Asien, in China sehr groß ist. Wurde ja auch ursprünglich in Hongkong gegründet. Die ist dann später eingestiegen, 2002, und auch zum größten Aktionär von Ping An damals geworden. Seit 2004 sind die Aktien dann auch an der Börse gelistet gewesen, und zwar die H-Aktien. Haben viele vielleicht schon mal im Kontext von diesen ganzen chinesischen Unternehmen mitgekriegt, also Xiaomi oder Tencent oder wie auch immer, dass es diese H-Aktien gibt. Das sind einfach die, die in Hongkong gelistet sind. Und dann gibt es noch die A-Aktien, und das sind die, die in Shanghai gelistet sind. Und dort ist Ping An seit 2007 an der Börse. Für uns sind die A-Aktien eigentlich komplett uninteressant, weil die kannst du nur als Bürger Chinas eben handeln, oder inzwischen geht das auch, dass bestimmte Investoren aus dem Ausland, die eine besondere Qualifizierung haben, dass sie dort Aktien kaufen können. Aber für uns sind die H-Aktien an der Stelle interessant, und die haben wir uns auch dann später in der Analyse eben weiter angeschaut. So, und nun bin ich in der ganzen Zeitgeschichte schon ein bisschen nach vorne gesprungen, damit wir dieses ganze Investoren-Gehabe schon mal durchgesprochen haben. Und es ist aber so, dass in der Zwischenzeit natürlich auch das Geschäft von Ping An weiterentwickelt wurde. Seit 1995 ist Ping An nämlich nicht mehr eine reine Versicherung, sondern eben auch im versicherungsfremden Geschäft aktiv. Und zwar ist es so gewesen, dass man 1996 eine Übernahme zum Beispiel getätigt hat und damit dann die Treuhand- und Investmentabteilung generell etabliert hat. Und dann später ist man auch noch in das Bankengeschäft eingestiegen. Man hat das sich generell umstrukturiert und dann auch wieder Übernahmen getätigt. Und seit 2006 mit einer weiteren Übernahme ist dann der Grundstein praktisch gelegt worden für die spätere Ping An Bank. Da werden wir auch später natürlich im Geschäftsmodell nochmal drauf eingehen. Und ab 2011 war es so, dass diese Bank dann noch eine weitere Übernahme getätigt hat und diese Bank dann auch in ganz China eben expandieren konnte. Ist ja ein riesiges Land, und seitdem ist sie eben auch im ganzen, in der gesamten Volksrepublik eben aktiv. Ein weiterer Aspekt, der dann die letzten Jahre vor allem immer wichtiger wurde, ist der gesamte Bereich rund um Technologie und Innovation, weil das ist erstmal, klingt für viele ein bisschen widersprüchlich, weil Versicherung ist so ein altes Geschäft, aber Ping An legt da eben sehr viel Wert drauf, und was mich da überrascht hat, jährlich werden zehntausende neue Patente auch angemeldet, und laut eigener Aussage ist man zum Beispiel auch bei so modernen Sachen wie Blockchain oder so dabei, was ja gar keine Selbstverständlichkeit erstmal so ist. Viele sagen ja auch, das disruptiert die Branche so ein bisschen, und da haben die alten, in Anführungsstrichen, Versicherungen und Banken keine Chance mehr ging. Aber Ping An will da eben auch dabei sein. Es sind mehr als 100.000 Entwickler und mehrere tausend Wissenschaftler bei dem Unternehmen beschäftigt. Und ab 2008 hat dieser Prozess der Digitalisierung dort eben immer weiter an Bedeutung gewonnen. Und damit würde ich sagen, kann ich auch schon übergehen zur Strategie.
Denn mal ganz kurz noch dazu, weil du gesagt hast, das ist ja relativ interessant, auch in der Branche ist das ja auch relativ interessant im geografischen Sinne, weil wenn du mal anschaust, dass die chinesische Regierung ja unfassbar scharf gegen Bitcoin und Co. schießt, also auch gegen Blockchain-Technologien, dann ist es für mich ja noch umso beachtlicher, dass Ping An versucht, da Patente anzumelden und da Entwicklungen voranzutreiben. Also finde ich schon an der Stelle auch erwähnenswert.
Ja, beziehungsweise viele sehen ja Bitcoin und Blockchain ja auch so ein bisschen als so Synonyme an. Das ist ja, also Blockchain ist ja eigentlich nur die Technologie, dahinter steht. Ich weiß nicht, ob die Regierung wirklich gegen Blockchain schießt. Weißt du das genauer? Das würde für mich eigentlich kaum Sinn machen.
Naja, sie schießt quasi gegen die Dezentralisierung des Systems, wenn ich es richtig verstehe, ja. Schlussendlich möchte sie ja nicht, dass Bitcoin eben als dezentrale Alternative eingeführt wird, weil sie dann ja eben Machtverlust befürchten. Zumindest ist es so meine Interpretation, warum sie gegen Bitcoin schießen. Und Blockchain macht ja im fernsten Sinne auch nichts anderes als eine Dezentralisierung anstreben. Und also hinter dem Hintergrund finde ich das trotzdem sehr beachtlich. Ja, also klar, Bitcoin ist was anderes als Blockchain, beziehungsweise ist die Technologie dahinter. Aber schlussendlich stören die Chinesen ja nicht an dem Begriff Bitcoin oder an der Währung Bitcoin, sondern meines Erachtens an der Dezentralisierung, weil das die Partei wieder einschränken würde.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich denke, man kann es trotzdem, ich glaube nicht, dass sie generell gegen Blockchain sind, weil das werden sie auf kurz oder lang, gut, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber können sie nicht verhindern, das wissen die auch. Aber es stimmt schon, denen fehlt natürlich irgendwo dann die Kontrolle. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber nun weiter zur Strategie. Und zwar ist es so, dass Ping An eben diese technologischen Innovationen immer mehr nutzen möchte, um selbst eben stark zu wachsen. Deswegen wird auch im Bereich der Forschung und Entwicklung eben stark investiert, um gezielt eben diese Technologien zu fördern. Und man beschreibt das so, dass man generell vier Ökosysteme hat. Das sind einmal die Finanzdienstleistungen, dann das Gesundheitswesen, also alles natürlich aus dem Aspekt der Versicherung auch irgendwo gesprochen, Dienstleistungen für Kraftfahrzeuge und eben für smarte Cities, also für die Städte der Zukunft sozusagen, die natürlich sehr stark mit den ganzen Technologien verbunden sein werden, zumindest so, wie wir uns das heute alle vorstellen. Also die ganze Vernetzung. Und das kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Und der wurde eben, oder den nennt Ping An eben selbst. Und das ist, wir können nicht stillstehen. Also sie wollen sich stetig weiterentwickeln. Und das zeigt das, finde ich, auch ganz gut. Und das ist so ein bisschen die strategische Ausrichtung von der Versicherung. Und jetzt nochmal in Bezug auf die Werte und die Nachhaltigkeit. Dort hat die Versicherung oder das Unternehmen einen Kernsatz. Und das ist übersetzt, heißt es ungefähr so viel wie Kompetenz erschafft Mehrwert. Und das, finde ich, spiegelt das ganz gut wider, wenn ich sage, da sind über 100.000 Entwickler beispielsweise beschäftigt, dass diese Kompetenz, die dann bei Ping An vor allem aus der Technologie in Zukunft auch kommen soll, dass die einen Mehrwert schafft. Und dieser Mehrwert soll sich auf verschiedene Bereiche eben auswirken. Einmal auf die Gesellschaft, also beispielsweise Versicherungen aus gesundheitlicher Sicht beispielsweise, dass die Gesellschaft eben davon profitiert. Die haben auch bestimmte Apps, die Kunden dann nutzen können, damit das ganze Prozedere, was hinter einer Versicherung steht, beispielsweise einfacher gestaltet werden kann. Also in der Hinsicht profitiert die Gesellschaft. Natürlich auch die allgemeine Wirtschaft soll profitieren. Das ist, denke ich mal, ziemlich naheliegend. Aber auch die Umwelt. Und dieser Umweltaspekt, der rückt natürlich bei vielen jetzt immer mehr in den Fokus. Also bei vielen Unternehmen wird er eigentlich genannt. Ich glaube, bei den letzten Geschäftsberichten hatte ich es nirgendwo, dass sich nicht mal ein Ziel für CO2 oder so gesetzt wurde. Und auch Ping An möchte natürlich den eigenen Ausstoß beispielsweise reduzieren. 80% weniger soll das sein in 5 Jahren. Aber gegenüber 2016, also so ein 10-Jahres-Ziel, wenn man eigentlich so möchte. Was ich interessant fand, es war das erste Unternehmen, was sich dazu geäußert hat, dass man weniger Papier verbrauchen möchte. Also auch 80% weniger, fand ich ganz lustig, dass ich das gelesen habe. Aber eine Sache, die bei einem Unternehmen wie Ping An, also im Banken- und Versicherungsbereich, natürlich auch eine Rolle spielt, ist, was machen die mit dem Geld? Also wie legen die das beispielsweise an? Und dort spricht Ping An auch über das Impact Investing, also dass man das eigene Geld eben oder das Geld der Kunden oder das, was ihnen generell angelegt wird, so nutzt, dass es einen positiven Einfluss hat. Das gilt nicht für das gesamte Geld, aber eben zum Teil. Und man möchte auch die Armut in ländlichen Gebieten bekämpfen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen gefunden, über wie viel Prozent vom gesamten Anlagevolumen wir hier sprechen. Das muss ich auch gleich dazu sagen, denn man kann natürlich immer viel reden. Die Frage ist, wie viel davon wird wirklich dann in der Form auch umgesetzt. Aber generell nennt das Ping An natürlich. Und die werden auch davon profitieren, wenn sie die ländlichen Regionen wirtschaftlich stärker machen. Das sind ja wieder neue Kunden, neues Geschäft, was dort wartet. Genau. Und damit haben wir dann auch das erste Kapitel abgeschlossen. Und ich habe eben schon ein paar Mal das Geschäftsmodell angeteasert. Und da werde ich jetzt auch zu weitergehen, damit wir mal verstehen, was Ping An eigentlich genau macht. Ja, und beim Geschäftsmodell ist es jetzt so, dass man erstmal sechs Geschäftssparten hat oder sechs einzelne Sparten. Inzwischen eigentlich noch ein weitaus größeres Portfolio, als man ursprünglich, wie gesagt, hatte. Also man hat ja mit Versicherungen angefangen und jetzt sind eben noch andere Bereiche dazugekommen. Einmal Investment und Banking, dann noch einmal der Technologiebereich. Und die kann man dann jeweils eben nochmal unterteilen und dann kommt man auf sechs einzelne Sparten. Fängt man mit den Versicherungen an, dann haben wir dort einmal die Life and Health Insurance, also Lebens- und also Bereich Leben und Gesundheit eben. Dann der zweite Bereich bei den Versicherungen ist Property and Casualty Insurance. Also in dem Fall alles, was sich auf das Eigentum, was man besitzt und bezieht und dann noch eben Unfallversicherung. Und das ist der gesamte Versicherungssektor. Dann der Investment- und Banking-Sektor, der lässt sich in drei Teile unterteilen. Einmal Investment Portfolio of Insurance Funds, also das ist praktisch. Ja, das Investmentportfolio ist in Deutsch erstmal dasselbe, aber von den Versicherungsfonds, da werde ich gleich aber nochmal genauer drauf eingehen und das erklären, das generelle Bankengeschäft. Und zum Schluss Asset Management, also wie das Geld angelegt wird. Und der letzte Sektor, der jetzt gerade die letzten Jahre immer stärker wurde, ist der Technologiesektor. Genau. Fangen wir aber wieder vorne an. Das war jetzt einmal der Überblick. Diese dann wieder zum Life and Health Insurance Business. Das Lebens- und Krankenversicherungssegment von Ping An ist mit Abstand das Wichtigste erstmal. Und das ist vor allem in China, hat es ein riesiges Kundenspektrum eben. Also dort wird auch der größte Umsatz eben, wie gesagt, erzielt. Und Ping An bietet dort den Kunden eben ein gesamtes Ökosystem an Versicherungsprodukten. Also klassische Lebensversicherung, Krankenversicherung, aber auch wirklich spezielle Produkte, zum Beispiel für chronisch kranke Menschen, für schwer kranke Menschen. Also so, wie man sich das eben vorstellt. Und jetzt haben wir hier auch gleich die Anknüpfung zur Technologie, weil zum Beispiel für Menschen mit chronischen Krankheiten hat man ein Service-System aufgebaut, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eben arbeitet und ein Netzwerk an Stationen für die Patienten erstellt. Also der Kunde wird an diverse Hausärzte beispielsweise weitergeleitet, die dann sich genau mit dieser Krankheit gut auskennen. Oder dass man genau einen Physiotherapeuten oder einen Ernährungsberater oder einen Fitnesstrainer, dass man genau mit dem dann eben verbunden wird. Also man hat als Kunde dann eben ein genaues Profil, was von dieser Krankheit dann bestimmt ist, also ja darauf angepasst ist. Und damit soll die Betreuung dann eben auch die bestmögliche irgendwie sein. Und Stand 2020, also Ende letzten Jahres, werden damit 120 Krankheitsbilder abgedeckt, wo man das genau darauf anpassen kann. Und dieser Bereich der künstlichen Intelligenz ist laut dem Unternehmen eben ein riesiger Vorteil im gesamten Versicherungsgeschäft. Und ich denke, das kann man sich auch gut vorstellen, weil Man hat da eben ganz andere Möglichkeiten. Also man analysiert die Gesundheitstrends frühzeitig, man kann darauf reagieren. Die gesamte Kundenbetreuung und Beratung die online mit künstlicher Intelligenz stattfindet, ist natürlich ein Vorteil. Und auf diese Weise hatte man im Jahr 2020 eben auch insgesamt 3,8 Millionen Kunden mit Hilfe von der KI über 17 Millionen Mal bearbeitet. Also es sind schon riesige Zahlen, die man da hat. Und das befindet sich so gesehen natürlich noch in den Kinderschuhen, ne? Also dort ist auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben, dass man das weiterentwickeln kann. Und bei der Weiterentwicklung von den Algorithmen spielen die ganzen Daten natürlich eine immense Rolle, die man sammelt, und das sind und damit kann man das natürlich auch immer und immer besser machen. Und die Daten kann natürlich auch wieder die Versicherung nutzen, um daraus zu lernen, vielleicht neue Produkte zu schaffen oder was auch immer. Auch die Kundengewinnung soll in Zukunft immer mehr über diesen digitalen Weg laufen. Also es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Ping an Good Doctor, also der gute Doktor, der gute Arzt, die 77 Millionen Menschen eben nutzen. Und über die App können Nutzer die Ärzte online konsultieren, die Medizin ordern, die sie brauchen. Und in bis zu 2 Stunden soll die dann diese Medizin auch schon beim Kunden sein. Also sehr, sehr schnell. 900 Ärzte haben in dieser App dann auch eine kostenlose Beratung, die sie anbieten. Und man findet, also wenn man sich jetzt nur dafür interessiert und nicht für das Gesamtunternehmen, dann kann man auch eine Aktie finden, die sich nur auf diese App wirklich ja fokussiert. Also die ist eigenständig sozusagen an der Börse. Und seit Mitte 2021 heißt sie Ping An Healthcare. Wir haben es trotzdem mit Good Doctor nochmal reingenommen, weil das ist eigentlich der Name, worunter es vorher bekannt war. Aber da sieht man ganz gut, dass sie nicht nur darüber reden, dass sie viel im Technologiebereich machen wollen, sondern das auch wirklich anwenden. Die zweite Sparte, wie gesagt, ist die Sach- und Unfallversicherungssparte, also Property and Casualty Insurance Business. Und das Unternehmen, also Ping An, ist als Nummer eins für genau diesen Bereich eben ausgezeichnet. Also Marktführer, wenn man so möchte. Und das im Jahr 2020 auch schon zum 10. Mal in Folge. Also da hat man schon enorm Burggraben gegenüber den anderen Versicherungen. Und die Kunden sind auch ziemlich treu, was das dann natürlich angeht. Da gibt es natürlich verschiedene Versicherungen, die dann dazugehören. Die wichtigsten sind erstmal so Autoversicherung, Haftpflichtversicherung, auch für Unternehmen, und die Garantieversicherung. Und auch hier ist es so, dass Ping An eben auf künstliche Intelligenz setzt. Wichtige Dokumente, die man für Versicherungsfälle zum Beispiel braucht, werden schon zu 95% von der künstlichen Intelligenz erkannt und ausgelesen. Also das ist schon ein enorm großer Bereich, wo man natürlich viel Zeit einspart und gleichzeitig damit viel Geld, weil man braucht viel weniger Mitarbeiter. Die individuellen Vereinbarungen der einzelnen Versicherungsgegenstände mit den Kunden wurden zu 82% auch von Algorithmen übernommen. Der Kundenservice über Online-Chats zu 95%. Und jetzt im Hinterkopf haben, trotzdem haben sie 360.000 Mitarbeiter. Also da findet schon sehr viel digital statt, und trotzdem sind so viele Mitarbeiter. Das spricht natürlich für die Größe des Unternehmens, aber auch wie viel sie eben in die Entwicklung, was die Kraft der Mitarbeiter angeht, stecken. Hervorzuheben ist dann an letzter Stelle noch die Autoversicherung speziell, die gezielt, also nochmal mehr als die anderen Bereiche, digitalisiert wird. Auch hier gibt es wieder eine App, die Auto-Owner-App, also Autobesitzer-App, wenn man das übersetzt. 126 Millionen Nutzer in China. Und also allein daran, in dieser Zahl 126 Millionen, sieht man, also Ping An ist ja nicht die einzige Versicherung in dem Land, aber sieht man schon ganz gut, dass sie eben der Marktführer sind, weil auch nicht jeder macht das natürlich digital. Und hier können Nutzer eben ihre Autoversicherung in wenigen Klicks über die App managen. Und der Kern der App ist jetzt aber gar nicht das, was man erstmal erwartet von der Versicherung, sondern das ist der Handel mit Gebrauchtwagen, im Stil, wie wir es von Autoscout24 oder so kennen. Und daneben gibt es dann eben den Abschluss von Versicherungen, aber auch Dienste wie Wartung, Reparaturen. Also das ist praktisch so ein ganzes Ökosystem rund ums Auto, was man da in der App gestellt bekommt. Und Die App heißt inzwischen AutoHome, aber war wie gesagt als Auto-Owner-App bekannt und ist auch an der Börse gelistet, genauso wie eben schon bei Good Doctor. Jetzt habe ich eben am Anfang gesagt, das zeigt ganz gut, wie viele eben Ping An nutzen. Und diese App hat zwar 126 Millionen Nutzer in China, nicht alle sind natürlich über Ping An versichert, aber 24 Millionen der angemeldeten Kunden gehören noch nicht zu den Kunden von Ping An. Das heißt, es ist relativ überschaubar. Also da ist natürlich noch Potenzial, die könnte man noch zur Versicherung holen, aber die meisten Nutzer der App sind gleichzeitig auch bei Ping An versichert. Und diese App ist von der Nutzeranzahl im letzten Jahr beispielsweise um 26% gewachsen. Also da ist enorm viel Potenzial, was da noch dahinter steckt. Nun kommen wir rüber zum Banking-Bereich. Und da habe ich eben schon gesagt, das Investment Portfolio of Insurance Funds, das werde ich gleich nochmal genauer erklären. Und das ist hier so, dass es geht um das Anlageportfolio von Ping An, was im Grunde genommen aus den Einnahmen von der Versicherungssparte eben ausgeht. Und hier wird primär in globale Assets eben investiert, also in Anleihen, Aktien und Immobilien. Auch hier wieder eine extra App, die heißt Haofang. Auf Deutsch heißt es Stark und Frei. Und da können Kunden beispielsweise Immobilien kaufen und verkaufen. Zu Beginn der Entwicklung hat Ping An es geschafft, mit Dutzenden Immobilienunternehmen Partnerschaften einzugehen. Und inzwischen wird diese App dann auch von über 12 Millionen Nutzern genutzt. Vergleichbar, eben habe ich gesagt, Autoscout24, hier wäre so das Pendant eben ImmoScout24, was vielleicht viele kennen. Über die App können die Kunden dann auch direkt die Finanzierung abschließen und das ist für Ping An eine weitere Einkommensquelle. Auch wenn jetzt in der letzten Zeit das mit dem chinesischen Immobilienmarkt immer so ein bisschen schwierig war, zumindest in den Schlagzeilen, unterm Strich kann man sagen, das ist die letzten Jahre gut gelaufen. So, und während wir jetzt über das Versicherungsgeschäft ziemlich ausführlich geredet habe, weil ich es auch ziemlich interessant fand, gerade mit den einzelnen Apps, die da noch dahinter stehen, lässt sich das gesamte Bankengeschäft deutlich einfacher herunterbrechen. Also über diese Sparte dringt das Unternehmen in das ganz klassische Bankengeschäft, wie wir es alle kennen, ein. Und inzwischen sind fast 1 Million Kunden bei der Ping An Bank. Das heißt, wir sprechen ja auch über ein ganz anderes Kundenvolumen wie bei den Versicherungen eben. Das Asset Management Business, also die Anlage in dem Sinne, das kann man gut vergleichen mit dem, was die Allianz oder Deka mit ihren Fonds hier in Deutschland anbietet, also die Anlageprodukte. Allianz haben wir auch neulich erst eine Analyse hochgeladen, dort sieht man das, kann man das ganz gut auch nochmal vergleichen. Das sind eben ganz normal Anlageprodukte für den Endkunden, der die dann kaufen kann. Und nun nochmal zum letzten Bereich, das Technology Business, was die letzten Jahre eben immer wichtiger wurde und wo Ping An wirklich nicht müde wird, das andauernd zu betonen. Und bei diesem Unternehmen ist es, also bei dieser Sparte ist es so, dass das eigene Geschäft eben immer weiter erweitert wird über diverse Technologieunternehmen. Und wir haben uns da mal drei Beispiele jetzt erstmal genommen. Das ist einmal Lufax Holdings. Und dieses Unternehmen Lufax hat eine App entwickelt, mit der Kunden ihre Finanzen generell managen können. Also die App bietet Nutzern zum Beispiel die Vermittlung von diversen Finanzprodukten an, die mit Lufax eine Partnerschaft haben. Und auch hier läuft es wieder über künstliche Intelligenz, um das richtige Produkt eben an den Endkunden zu bringen. Wenn man das ein bisschen herunterbricht, ist die App im Prinzip ein integrierter Broker. Genau. Dann One Connect, das wäre ein anderes Beispiel dafür. Die haben eine Produktlinie mit der horizontalen Integration, so nennt man das in der Fachsprache, im Banken-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungssektor. Und dann noch eine vertikale Komplettabdeckung von Software as a Service bis hin zu Infrastructure as a Service. Also, wenn man das mal auf Deutsch sagt, also ein bisschen herunterbricht, dann sind das verschiedenste Dienstleistungen, also Prozessdienstleistungen von Marketing über Kundengewinnung, Risikomanagement, Betriebsmanagement, also ganz verschiedene Sachen. Einschließlich Management der Daten oder auch über Cloud-Plattformen für eben den Bereich, also für den Banken-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungssektor. Also die verschiedensten Dienstleistungen, die man sich vorstellen kann in diesem Segment, die dann natürlich technologisch umgesetzt werden sollen. Cloud ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür. Und das Letzte, was wir hier noch uns mal rausgesucht haben, ist Auto-Home. Das zu dieser Sparte gehört auch diese Auto-Home, Auto-App-Anwendung, die ich eben schon mal erklärt habe. Also die so ein bisschen mit Autoscout24 auf der einen Seite eben vergleichbar ist, also wo man gebraucht wegen eben ja damit handeln kann. Und dann dazu noch Reparaturen, Wartung, Pannenhilfe, also alles um das Auto rundherum eben managen kann. Und genau, das ist dann der letzte Sektor, der Technologiesektor. Und wenn man das alles nochmal zusammenfasst, dann sieht man natürlich das Versicherungsgeschäft, das Bankengeschäft und das Technologiegeschäft, aber dieser Technologiebereich hat natürlich Einfluss auf das ja auf die jeweils anderen Sparten, wobei das Versicherungsgeschäft natürlich enorm wichtig ist. Aber auf die genauen Umsatzverteilung und so weiter gehen wir später nochmal genauer ein. Nun würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Burggraben. Spannend dieses Mal besonders, weil wir das erste Mal auch unser Burggraben-Rating jetzt dabei haben. Und deswegen übergebe ich jetzt auch gleich mal an dich, Christian, dass du das mal genau erklären kannst.
Ja, und dann komme ich zum Burggraben. Und zwar hat der Jan euch ja schon angekündigt, dass wir da jetzt ein neues Rating haben. Und dementsprechend ist es natürlich in der Analyse auch ein wirklich interessantes Kapitel. Wie natürlich sonst auch, aber jetzt ist es natürlich noch interessanter. Und wir gehen jetzt erstmal auf die Grundlagen von Burggraben ein. Und bei den Grundlagen gucken wir jetzt mal den Markenwert an von Ping an. Der ist nicht ganz so einfach ermittelbar wie bei anderen, weil verschiedene Agenturen da unterschiedliche Werte beziffern. Auf jeden Fall ist es eine der wertvollsten Versicherungsmarken Asiens bzw. Chinas. Und das untermauert auf jeden Fall die Stärke des Burggrabens. Der ist bei Ping An auf keinen Fall wegzudiskutieren. Das sieht man auch dann, wenn man zum Beispiel mal die beliebtesten Autoversicherungen in China anschaut. Und dann ist mit 30% Ping An mit Abstand die beliebteste Autoversicherung. Ja. Der zweitplatzierte ist China Life, die haben 16% und damit hat Ping An fast das Doppelte an Beliebtheit als China Life. Und die beiden Versicherungen zusammen übernehmen schon fast 50% der Beliebtheit, ja, also dieser Grafik. Und schauen wir da mal weiter, dann können wir noch die Kundenzufriedenheit uns anschauen. Und die Kundenzufriedenheit kann man dadurch messen, zum Beispiel wie viele Verträge pro Kunde und auf welcher Dauer abgeschlossen werden. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kürzer als 2 Jahre ist, also Kunde ist bei Ping An, dann hat er im Durchschnitt 1,86 Verträge abgeschlossen. Oder Ping An hat dann mit diesem Kunden 1,6 abgeschlossen. Das erhöht sich, wenn die Dauer 2 bis 5 Jahre sind, dann haben wir durchschnittlich 2,56 Verträge pro Kunde abgeschlossen. Und wenn wir länger als 5 Jahre das Ganze haben, also die Kundenbeziehung haben, dann sind es durchschnittlich 3,2 Verträge pro Kunde. Dann gucken wir uns die Peters Five Forces an. Oder Peters, ich nenne es Peters, nein, es heißt Porter's Five Forces. Es ist nämlich eine Analysemethode von Michael E. Porter. Und der versucht mit dieser Analysemethode rauszufinden, wie die externen Kräfte auf das Unternehmen wirken können. Und da hat er 5 externe Kräfte ausgemacht in seiner Analysemethode und die haben wir versucht zu gewichten. Wir haben uns also alle 5 angeschaut und haben gesagt, wir machen eine Skala von 0 bis 5 und 5 ist mit Abstand beste, also der beste Burggraben, den es gibt. Und 0 ist quasi fast gar kein Burggraben vorhanden. Und wir beginnen jetzt einfach mal bei der Rivalität unter bestehenden Mitbewerbern. Hier geben wir 2 von 5 Punkten, einfach deswegen, weil es auch eine gewisse konstante Rivalität von Mitbewerbern gibt. Das sehen wir allein schon, wenn wir die obere Grafik anschauen von den Autoversicherern. Da sehen wir schon da, dass es ordentlich Auswahl für die Kunden gibt. Bedrohung durch neue Mitbewerber ist die 2. externe Kraft. Hier geben wir 3 von 5 Punkten. Liegt einfach daran, dass die Zahl an neuen Versicherern auch relativ stark oder konstant wächst. Ja, und deswegen kommen immer noch mehr Mitbewerber hinein und es können neue Wettbewerber entstehen. gerade zum Beispiel auch sowas wie eine Allianz kann da ein Konkurrenzprodukt werden, wenn die sich in China etablieren. Und deswegen 3 von 5. Die Verhandlungsmacht der Lieferanten ist das nächste, also das dritte, die dritte externe Kraft. Hier geben wir auch 3 von 5 Punkten. Hier muss man aber auch wirklich mal den Begriff der Lieferanten definieren. Und das ist natürlich bei einem Versicherer, gibt es nicht so einen typischen Lieferanten, wie zum Beispiel bei Procter & Gamble oder was weiß ich, die wirklich Rohstoffe benötigen. Das braucht Ping An nicht. Wir nehmen hier mal die Rückversicherer als Lieferanten. Rückversicherer sind quasi die Versicherer der Versicherer. Also zum Beispiel, wenn Ping An jetzt Risiken auslagern möchte, dann können die zu einem Rückversicherer gehen und sagen, hey, wir möchten, dass falls wir zahlen müssen aus dieser Versicherung, also falls uns ein Schaden widerfährt, dann möchten wir, dass ihr für uns einspringt oder dass ihr uns da finanziell unterstützt. Und das machen Rückversicherer quasi, dafür bekommen die auch Prämien und die Verhandlungsmacht von denen sehen wir als relativ gering an, aber jetzt nicht komplett verschwindend gering. Das heißt, wir geben hier auch 3 von 5 Punkten. Die vierte externe Kraft ist die Verhandlungsmacht der Kunden. Hier gibt es auch 3 von 5 Punkten für Ping An. Und das liegt einfach daran, die Kunden sind relativ begrenzt in ihrer Handlungsmacht. Ja, natürlich, sie können zu anderen Mitbewerbern gehen, sie können Vergleichsangebote bringen, aber mehr auch wirklich nicht. Weil Ping An hat schon einen sehr guten Datensatz, hat sehr gute Erfahrungswerte, deswegen 3 von 5 im oberen mittleren Bereich in dem Fall. Die letzte Kategorie ist die Bedrohung durch Ersatzprodukte. Und da gibt es 4 von 5 Punkten. Und das liegt einfach daran, Menschen sind per se sehr ängstliche Wesen und eine Versicherung wird niemals komplett verschwinden. Und deswegen hier 4 von 5 Punkten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Versicherung geht. Damit kommen wir auf ein Gesamtrating von 15 von 25 Punkten. Es wird niemals ein Unternehmen geben, oder sehr, sehr selten, glaube ich, das 25 von 25 Punkten erreicht. Mir fällt spontan keins ein, also nicht mal Google, glaube ich, würde 25 von 25 Punkten bekommen. Und ja, damit sind wir durch beim Burggraben und ja, dann gehen wir rüber zur Geschäftsführung.
Ja, danke Christian. Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir jetzt dieses Burggraben-Rating auch noch mit drin haben. Und wie du schon gesagt hast, gehen wir weiter zur Geschäftsführung. Ich habe den Gründer ja schon eigentlich vorgestellt, das ist der Peter Maminze oder wie man ihn auch immer ausspricht. Und er wurde 1955 geboren, sprich er hat im Alter von 33 Jahren dann eben Ping An gegründet und hat im Laufe der Zeit damit einen richtig, richtig großen Konzern aufgebaut. Heute ist er weit mehr als 100 Milliarden Euro oder so an der Börse wert. Also das verdient erstmal Anerkennung, weil er hat es natürlich von Grund auf dann hochgezogen, hat eine Marktlücke erkannt mit den Versicherungen, dann mit den Lebensversicherungen, hat dieses neue Geschäft erfolgreich etabliert und letztendlich ja auch bei der Lebensversicherung ein neues Produkt richtig in seinem Markt oder in Festlandchina eben eingeführt. Und ja, das sieht man nicht allzu häufig, auch bei anderen Unternehmen, dass man wirklich so ein ganz, ganz neues Produkt eben hat. Und während dieser gesamten Wachstumsgeschichte hat sein Unternehmen natürlich allgemein vom Aufschwung in China profitiert. Ich habe es am Anfang angesprochen. Shenzhen, 1985 gegenüber 2015, also das ist so ein Bild, das hat sich bei mir eingeprägt, von Farmland wirklich zu einer Metropole und davon hat das Unternehmen natürlich ganz klar auch ja profitiert im Endeffekt, weil das war ja nicht nur in dieser einen Stadt so, sondern sind natürlich im ganzen Land expandiert und überall gab es ja diesen Aufschwung, was China in den letzten 30, 40 Jahren geschafft hat, ist immens. Und was sich beim CEO oder damaligen CEO, heute ist er nur noch der Chairman, seit Juni 2020. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass er es eben geschafft hat oder dass er nicht davor zurückgeschreckt ist, wirklich neue Geschäftsfelder zu integrieren. Also ursprünglich reine Versicherung, später dann Banking Jetzt dieser ganze technologische Wandel, und er hat das ja auch wirklich angeführt bis zum Juni 2020, wie gesagt, wo er seine Tätigkeit als CEO abgegeben hat, aber er hat das eben die ganze Zeit angeführt und auch diese ganzen Dinge mit künstlicher Intelligenz, die Apps, die wir vorgestellt haben, das lief ja alles unter seiner Führung, und daran sieht man eben, dass er gut mit der Zeit gegangen ist. Und da will ich nochmal dieses Zitat eben von Ping An herausholen. Wir können nicht stillstehen, und das beschreibt das ganz gut. Vor seiner Tätigkeit bei Ping An, auch wenn ich das jetzt nicht mehr wirklich relevant finde, bei ihm zu erwähnen, weil man sieht ja, was er geschafft hat, seine Qualität. Aber vorher kam er aus dem Versicherungsgeschäft. Er war der stellvertretende Manager bei einer Versicherungsgesellschaft und hatte davor studiert, und zwar im Bereich Money and Banking. Also da hatte er auch seine Karriere praktisch begonnen, seine akademische Laufbahn auch. Und ja, ich denke, das sagt schon viel über ihn aus, und wir können dann weitergehen zur fundamentalen Ansicht, wo du jetzt uns erstmal ein bisschen was drüber erzählen wirst, Christian.
Ja, danke, Jan. In dem Fall mache ich gleich mal weiter mit den fundamentalen Daten von Ping An. Und hier sei vorneweg gesagt, Ping An bilanziert natürlich in der chinesischen Währung, aber wir schauen uns das Ganze in Hongkong-Dollar an, also haben das entweder umgerechnet oder wir haben natürlich die Schätzung vom Aktienfinder genommen, die sind schon in Hongkong-Dollar. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach auf die Werte vertraut und haben diese dann eben herangezogen. Und da haben wir im Jahr 2016 einen Umsatz von 894 Milliarden Hongkong-Dollar. 2020 ist er bei 1.352 Milliarden Hongkong-Dollar. Das macht einen jährlichen Anstieg von knapp 11% aus, genauer gesagt 10,9% pro Jahr. Und was hier sehr, sehr beeindruckend ist für mich ist, Ping An ist sogar im Jahr 2020 gewachsen, also von 2019 auf 2020. Und das, obwohl das klassische Offline-Versicherungsgeschäft, also so wie man normal Versicherungen vertreibt, stark gelitten hat unter der Corona-Pandemie. Wobei stark hier auch relativ gesehen werden muss, weil in den ersten 6 Monaten hat das Unternehmen rund 1,01% an Umsatz verloren. Und im zweiten Halbjahr konnte das Ganze eben komplett kompensiert werden, und so kam es sogar noch zu einer Steigerung vom Umsatz. Auf was ist das Ganze zurückzuführen? Das ist darauf zurückzuführen, Ping An hat einfach Online-Vertriebsmodelle gewählt und so ihre Versicherungen vertrieben. Und das ist natürlich dann extrem schnell geschaltet vom Management, dass man den Fokus dann auf die Online-Produkte legt und so den Umsatz sogar weiter steigern konnte, wo andere Unternehmen natürlich ganz schön in Straucheln gekommen sind. Die Allianz zum Beispiel hatte ja auch einen leichten Umsatzrückgang, hatten wir auch in der Analyse. Und ja, dann kommen wir zur Umsatzverteilung nach Segment. Was da hier noch erwähnt werden muss, ist die zukünftige Wachstumsrate. Das habe ich jetzt voll vergessen. Das sind 4,3% ungefähr pro Jahr, die erwartet werden. Um genau zu sein, 4,25% pro Jahr. Also eine ordentliche Wachstumsrate, gerade wenn man bedenkt, auf welchem Niveau man schon in 2020 angekommen ist. Dann die Umsatzverteilung nach Segment, eben als nächster Punkt. Da sieht man, fast 3/4 der Umsätze werden mit Versicherungen gemacht. 52,8% mit der Life and Health Insurance, also der Lebensversicherung oder der Lebens- und Gesundheitsversicherung. Und 20,4% machen die Gegenstandsversicherung aus, also sowas wie Autoversicherung zum Beispiel oder Motorradversicherung. Dann ein weiterer großer Bestandteil ist das Banking. Es macht 18,4% aus, also die ganzen Banking-Aktivitäten. Und dann haben wir natürlich noch 4 kleine Segmente. Das 2,4% macht das Technology-Business aus, 4,2% das Other Asset Management, also das Management von verschiedenen Güterklassen, 1,4% Securities und 0,4% Trust. Ja, also wirklich kleinere Segmente, auf die man nicht wirklich eingehen muss, in meinen Augen. Dann gucken wir uns mal noch an, in welchen Regionen der Umsatz erzielt wird. Und regiontechnisch ist es relativ simpel. Der Jan hat das im Geschäftsmodell auch angesprochen. Man ist sehr, sehr stark auf das Festland China fokussiert. Das Festland China ist hier so definiert, dass man eine Abgrenzung hat zu Taiwan, oder Hongkong, ja, die nicht zum Festland China in dem Zusammenhang gehören. Und das macht 95% der Umsätze aus, also quasi alles. 5% sind sonstige, also man sieht schon, der Fokus ist ganz, ganz stark auf China gelegt und auf die chinesische Bevölkerung. Und ja, das muss man so jetzt mal stehen lassen, muss man so akzeptieren, dass Ping An eben hauptsächlich in dieser geografischen Region vertreten ist. Und ich sehe es persönlich auch sehr unwahrscheinlich, dass sich dieses Verhältnis in den nächsten 3, 4 Jahren markant ändert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Sonstige hier auf 10% hochgeht. Aber ich glaube nicht, dass in den nächsten 3, 4 Jahren China weniger als 90% der Umsätze ausmacht. Und dann schauen wir uns jetzt mal die profitablen Kennzahlen an, beziehungsweise die Kennzahlen, die uns zeigen, wie profitabel denn das Geschäftsmodell funktioniert. Und das sind einmal das EBT und einmal der Konzerngewinn. Das heißt, wir schauen uns hier wirklich diese Vorsteuer, einmal das Vorsteuerergebnis an. Das ist EBT und sonst schauen wir jetzt einmal das EBIT an. Aber das Problem ist, weil ja Ping An auch Banking macht, ist das EBIT relativ unaussagekräftig, weil natürlich, wenn die auch Zinsen machen, ja, also wenn die auch Zinsen generieren, dann ist das EBIT natürlich geringer. Ja, also das heißt, man muss wirklich aufs EBT schauen. Das macht hier deutlich mehr Sinn. Das haben wir auch dementsprechend umgerechnet, dass das alles in Hongkong-Dollar ist. Und ja, wir hatten 2016 ein Vorsteuerergebnis von knapp 112 Milliarden Hongkong-Dollar und ein Konzernergebnis von 72,9 Milliarden Hongkong-Dollar. 2020 lag das Vorsteuerergebnis bei 192,1 Milliarden und das Konzernergebnis, also der komplette Jahresüberschuss, lag bei 160,8 Milliarden. Es wird zukünftig davon ausgegangen, dass das Vorsteuerergebnis um 9,56% pro Jahr wächst und das Konzernergebnis um 8,25% pro Jahr. Das heißt, vergleichen wir es noch mit dem Umsatz, dann sehen wir, die profitablen Kennziffern, also EBT und Konzerngewinn, wachsen schneller prozentual gesehen als der Umsatz. Das wird sich früher oder später anpassen, weil schlussendlich ist das Wachstum vom EBIT auch immer irgendwann an den Umsatz gekoppelt. Ja, du kannst zwar profitabler werden, wie du willst, aber irgendwann bist du an der Grenze angelangt, wo du nicht mehr profitabler arbeiten kannst und dann kannst du nur so viel auch mit dem Gewinn und EBIT wachsen, wie dein Umsatz wächst. Ja, das ist nun mal so. Aber trotzdem ist es in den nächsten 3 Jahren so gedacht, dass man profitabler wird und das spiegelt sich natürlich dann auch in den Margen wieder. Wenn wir uns mal anschauen, 2016 lag die EBT-Marge bei 12,51% bezogen auf den Umsatz. 2020 lag sie bei 14,2% und 2023 soll sie auf 16,49% ansteigen. Das heißt, wir sehen schon, okay, das Ganze wird deutlich profitabler. Im Übrigen, kurze Anmerkung hierzu, ich habe bei der Bewertung dann unten einfach komplett die Annahmen vom Aktienfinder übernommen und dort ist kein EBT vorhanden, sondern dann nehme ich das EBIT. Ja, also das heißt ganz kurz, dass man da auch schon mal hier die vielleicht kommende Unklarheit aufklärt. So, und dann schauen wir uns noch die Dividendenpolitik an. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann lag die Ausschüttung bezogen auf den Konzerngewinn bei 30%. Das heißt, 30% des Konzerngewinns wurden in der Vergangenheit immer ausgeschüttet. Und ja, man hat diese Ausschüttung auch wirklich konstant gesteigert. Also die Dividende, die wurde auch extrem, also extrem dynamisch und wirklich, also das kennt man so von Versicherern, kenne ich das zumindest nicht, weil die wurde von 2016 pro Jahr um 37,45% angehoben. Ja, die lag damals bei 0,65 Hongkong-Dollar und jetzt liegt sie in 2020 bei 2,32 Hongkong-Dollar bei einer wirklich recht gesunden Ausschüttungspolitik. Und die soll auch die nächsten 3 Jahre um jeweils 15,23% pro Jahr wachsen. Das ist auch eine wirklich starke Dividendenwachstumsaktie. Man sieht aber, da diese Steigerung pro Jahr stärker angenommen wird, als der Konzerngewinn wachsen soll, weil der sollte ja nur mal zur Erinnerung, um 8,25% pro Jahr wachsen, dann sehen wir, die Ausschüttungsquote wird ein bisschen angehoben, wahrscheinlich, was aber nicht weiter schlimm ist. Ja? Das ist ja immer noch in einem sehr, sehr gesunden Rahmen. Und ja, so viel dann zur Dividendenpolitik. So, und nachdem wir jetzt mal Dividendenpolitik oder die Dividendenrendite auch angeschaut haben, wie die sich entwickelt, schauen wir uns jetzt mal die historischen Kennzahlen und die historische Bewertung an. Und da fangen wir beim KUV an. Und beim KUV ist es so, Ping An war nie sonderlich hoch bewertet. Ja, also das höchste der Gefühle war mal 1,3, das 1,3-fache des Umsatzes. Derzeit sind wir bei 0,74 angelangt und es soll auf Grundlage des jetzigen Kurses auch abflachen auf 0,67 bis ins Jahr 2023. Beim KGV ist es so, auch hier sehen wir nie eine wirklich sehr teure Bewertung, also immer unter 15 in den letzten 5 Jahren. Und 2020 lag sie bei 10,8 und durch den Kurssturz jetzt sind wir bei 6,6 angelangt. Und auch hier soll das Ganze sich abflachen durch die positive Entwicklung auf 5,01. Und auch das sehen wir dann halt, man sieht es schon als relativ günstig an, würde ich jetzt mal behaupten. Beim KBV ähnliche Entwicklung. Hier waren wir mal kurzzeitig 2017 über 2 gesehen am Kursbuchwert, also am Eigenkapital. Aber jetzt sind wir auch wieder unter 1, und zwar bei 0,83 und bis 2023 auch hier eine Abflachung. Also wir sehen es bei allen drei Kennzahlen übergreifend, auch wenn das Kursbuchwertverhältnis meiner Meinung nach hier am wenigsten Substanz hat oder am wenigsten Aussagekraft, weil Ping An selbst relativ wenig Substanz besitzt. Ja, das ist ein Versicherer, der hat nicht sonderlich viele Lieferanten oder sonderlich viele Güter. Und dementsprechend sehen wir da eine, zumindest an den Kennzahlen, doch recht preiswerte Bewertung derzeit. Kommen wir zur Einordnung nach Peter Lynch. Und da haben wir es schon am Anfang angesprochen, das ist ein Slow Grower. Es ist schwierig, finde ich, das als Slow Grower komplett stehen zu lassen. Das wirkt immer so komplett langsam. Ich finde auch die Technologien, die sie machen, sehr, sehr gut. Die Innovationskraft, die zeigt sich auf jeden Fall im Portfolio wieder. Aber schlussendlich reicht es einfach noch nicht ganz von den Wachstumsraten der Zukunft für einen Average Grower, also Slow Grower. Und unserem fundamentalen Rating haben wir 8 von 10 Punkten vergeben. Kritik oder Punktverlust gibt es für den Verschuldungsgrad zum EBITDA. Der ist über 3 und die Eigenkapitalquote, die auch damit einhergeht, ist weniger als 20%. Also da gibt es Punktverlust. Und dann geht es weiter mit der Branchenanalyse. Wenn wir uns die Branchenanalyse anschauen, dann müssen wir natürlich bei Ping An verschiedene Branchen anschauen. Der größte ist natürlich der Versicherungsmarkt und da fangen wir jetzt auch erstmal an. Und wir sind ja hier im chinesischen Gebiet. Und das heißt, wir schauen uns erstmal auch die Entwicklung von China kurz an. Und da beginnen wir beim Bruttoinlandsprodukt. Und das ist zwischen 2000 und 2020 jährlich um 13,39% gestiegen. Bis 2026 soll das Wachstum weitergehen, mit aber nur, also nur in Anführungszeichen, 9,05%. Dann gucken wir jetzt mal an, wie die Prämieneinnahmen von weltweiten Versicherungsunternehmen sich entwickelt haben. Und da sehen wir, der Versicherungsmarkt weltweit ist relativ stagnierend, weil die Prämieneinnahmen sind nur so um 1,68% pro Jahr gestiegen. Und dann sehen wir schon, okay, geht so ein bisschen mit der Inflation mit. Das heißt, da ist nicht sonderlich viel Wachstum drin. Aber wenn wir jetzt auf den rein chinesischen Markt schauen, dann sehen wir, die chinesische Versicherungsindustrie, die ist pro Jahr von 2009 um 13,59% gewachsen. Da haben die Lebensversicherung und Schadensversicherung den größten Teil ausgemacht. Und wenn wir uns dann weiter anschauen, wie der Markt sich weiterentwickeln soll, der allgemeine Versicherungsmarkt, dann soll das Wachstum ein bisschen abflachen, aber soll immer noch so bei 10% liegen. Das heißt, wir sollen hier mit Abstand, also am schnellsten wachsen, wenn wir das Ganze mal rein auf die Versicherungswirtschaft beziehen. Es gibt keinen Markt, der hier schneller wächst. Der zweitschnellste Markt ist Indien. Der wächst mit 7,56% pro Jahr bis ins Jahr 2030 wohlgemerkt. Und die andere Grundlage ist hier 2019. Ich gebe mal noch ein paar andere Referenzzahlen. Taiwan wächst mit 5,15% pro Jahr. Südkorea mit 3,59% und Amerika mit 3,68% pro Jahr. Was könnte der zukünftige Wachstumstreiber von der chinesischen Versicherungsindustrie sein? Und das könnte unter anderem die Versicherungsdichte sein. Unter Versicherungsdichte versteht man quasi die Prämien, die pro Einwohner gezahlt werden. Und die sind mit China am Abstand am geringsten. Wir haben ja mal ein paar andere Länder noch aufgeführt, unter anderem Deutschland, die USA, Schweiz, Großbritannien, Taiwan und Hongkong. Und China hat hier Prämien pro Einwohner in US-Dollar gerechnet, 455. Und zum Beispiel Deutschland hat 3.108. Großbritannien 4.532 und Hongkong am größten 9.746 und noch vielleicht die USA als Referenz, die hat 7.673 US-Dollar pro Person. Das heißt, man sieht schon, wie klein diese Versicherungsdichte auf den chinesischen Markt bezogen ist und wie groß das potenzielle Potenzial ist. So, dann sind wir mit dem Versicherungssegment durch von der Branche und schauen uns mal noch kurz an, wie sich denn die Bankenbranche entwickelt hat und wie die sich wahrscheinlich zukünftig entwickeln wird. Und bei Banken ist es ja so, es macht ja ungefähr 18% des Gesamtumsatzes von Ping An aus. Die Entwicklung der Banken sieht man eigentlich ganz gut, wenn man sich die Entwicklung der Bilanzsumme der chinesischen Banken anschaut. Und da sieht man, seit 2006 sind diese Bilanzsummen um 16,06% pro Jahr gestiegen. Das ist auch ein Wachstum, das sich sehr, sehr gut deckt mit dem Bankensegment von Ping An. Und man kann sich jetzt noch anschauen, okay, wie viele Kunden hat Ping An denn im Bankensegment? Das sind 97 Millionen Kunden, die Ping An verzeichnet, also in der Ping An Bank. Zum Vergleich, das ist nicht so viel, ja, aber man muss natürlich auch sehen, Ping An ist natürlich nicht nur eine Bank, sondern eben auch großteils Versicherer. Die Agricultural Bank of China, die hat im Vergleich 837 Millionen Kunden und vielleicht noch eine zweite Referenzgröße dazu, wo viele vielleicht auch ein Depot haben wegen der hohen Dividende, ist die Industrial and Commercial Bank of China, das also die ICBC, kennt man die vielleicht. Die hat 650 Millionen in Kunden gehabt und alles bezieht sich hier von den Daten auf 2019. Quelle ist Statista. So, dann haben wir den Bankenbereich soweit auch mal betrachtet und sehen, okay, der wächst auch in Asien relativ stark. Wir sehen, gibt eine Korrelation zwischen der Entwicklung der Bilanzsumme und dem Wachstum, also dem Umsatzwachstum von Ping An, der Ping An Bank wohlgemerkt. Und auf jeden Fall ist diese Richtung auch positiv.
Ja, danke Christian erstmal. Und da können wir ganz gut erkennen, dass es so ist, dass die Branche generell gut wächst, natürlich in Anbetracht dessen, dass wir hier einen Slow Grower haben. Aber jetzt zum Konkurrenzvergleich. Und dort haben wir uns eben drei Versicherer oder die größten drei Versicherungsunternehmen aus Asien neben Ping An dann noch herausgesucht. Und das ist die AIA Group, die China Life Insurance und die China Pacific Insurance. Und da können wir, also das war Absicht, dass wir die genommen haben, weil dann haben wir von dem regionalen Effekt generell in China, wie das dort wächst, lassen die sich eben alle ganz gut vergleichen. Während es bei einer Allianz natürlich nicht so wäre, weil die natürlich deutlich mehr Umsatz nicht in China machen, ist das hier was anderes und man kann das vom Umsatzwachstum und so weiter einfach besser vergleichen. Und während die anderen Versicherer neben Ping An vom Umsatzwachstum in den letzten Jahren etwas stärker waren, also Ping An war ja in den letzten Jahren so bei knapp 11%, die AIA Group war da am stärksten mit 15,6%, die anderen waren aber auch so in dem Bereich dazwischen, ist es so, dass bei einer Versicherung natürlich vor allem die Schadenkostenquote und die Solvabilitätsquote sehr wichtig sind. Bei der Schadenkostenquote ist es so, dass man eben die gesamten Aufwände, die die Versicherung hat, nämlich einmal die Schäden, die reguliert werden müssen, also wo die Versicherung für bezahlen muss, also aufkommen muss, und dann noch die Kosten, die sie zum Beispiel beim Vertragsabschluss oder die laufenden Kosten, um den Vertrag oder die Verträge zu managen, dass diese beiden Kostenpunkte zusammengerechnet werden und den Prämien, die man ehemals Einnahmen hat, gegenübergestellt werden. Und das hatten wir damals, wie gesagt, bei der Allianz schon erklärt, und dort lag die bei 96,3%. Und bei Ping An ist es so, dass die Schadenkostenquote 97,3% liegt, was natürlich in dem Sinne schlechter ist. Also desto näher man an 100% dran ist, desto unprofitabler ist es praktisch, weil genau bei 100% wäre es genau pari, also dass man genau so viele Kosten zu tragen hat insgesamt, also auch mit den Schäden, wie man an Prämieneinnahmen hat. Und desto niedriger es ist, desto mehr Überschuss hat man eben von den Prämien. Bei der China Pacific Insurance beispielsweise ist es aber deutlich schlechter. Also dort liegt man bei 99%. Also da schneidet Ping An gut ab. Dann die Solvabilitätsquote. Das ist eine weitere Kennziffer, die sich darauf bezieht, inwiefern eine Versicherung eben mit Eigenmitteln ausgestattet sein muss, um versicherungstechnischen Risiken einfach entgegenzuwirken. In Europa ist es so, da gibt es die Solvency II-Richtlinie. Und wenn man das jetzt mal beispielhaft vorrechnet, wenn die Kapitalanforderungen für eine Versicherung bei 100 Millionen Euro liegen und das Unternehmen hat Eigenmittel in Höhe von 150 Millionen Euro, dann liegt die Solvabilitätsquote bei 150% und die Anforderungen werden generell erfüllt, weil die Eigenmittel einfach höher sind als die Kapitalanforderungen. Und bei der Allianz war es zum Beispiel so, dass die Solvabilitätsquote über 200% lag. Jetzt bei Ping An, aber auch bei den anderen Versicherungen, die wir hier im Vergleich haben, ist es überall genauso. Die Solvabilitätsquote von Ping An liegt bei 237% ungefähr, aber bei den anderen Unternehmen, die wir hier im Vergleich haben, nochmal deutlich höher. Also die China Life Insurance ist folgt auf Ping An mit 270% fast, China Pacific Insurance 280% ungefähr und die AIA Group dann schon mit 490% ungefähr. Also die liegt dann nochmal deutlich höher. Also diese Unternehmen sind mit deutlich mehr Eigenkapital eben oder Eigenmitteln ausgestattet gegenüber den Kapitalanforderungen. Aber jetzt auch nochmal zu der Solvabilitätsquote von Ping An. Die liegt natürlich immer noch im sehr gesunden Bereich. Also sie haben doppelt so viel Kapital, wie von ihnen praktisch verlangt wird, ne? Jetzt mal die größten Versicherungsunternehmen in Asien, dass man das nochmal einordnen kann. Ping An hat, also wir haben das nach der Marktkapitalisierung bewertet und dort nimmt Ping An die größte Position ein, also ist das wertvollste Unternehmen in dem Bereich, wenn man so möchte, zumindest nach der Börsenbewertung. Und gemessen an der Marktkapitalisierung von einem Versicherungsunternehmen in Asien hat man da 16,8%, die AIA Group hat 16,6%, die wir jetzt eben im Vergleich hatten, die China Life Insurance 13,7%. Und die restlichen, die dann kommen, also wir hatten ja noch China Pacific Insurance, die liegen dann schon alle unter 5%. Und dann sieht man, dass diese drei, also Ping An, AIA und China Life, dass sie dann wirklich Marktmächte sind, ne? Zumindest von der Größe des Unternehmens beziehungsweise dem Unternehmenswert. Was wir uns aber auch immer ansehen, ist natürlich die Performance der Aktien. Also wie hat die abgeschnitten? Bei Ping An und den Konkurrenten auch sehr wichtig, inklusive reinvestierter Dividenden, die ja aus dem Unternehmen in dem Fall rausfließen. Und dort ist es so, dass über die letzten 10 Jahre die AIA Group mit Abstand am besten abgeschnitten hat. Aber man muss einen klaren Schnitt ziehen. Bis 2021 am Anfang war Ping An da fast auf einem Level dabei. Jetzt die Korrektur, die wir haben, die ich gleich nochmal bei der technischen Sicht auch ansprechen werde, die hat das so ein bisschen auseinandergezerrt. Also die Korrelation vorher von der AIA Group, die jetzt über 10 Jahre 316% gemacht hat, war bis Anfang 2021 bei Ping An und AIA eben fast gleich. Und jetzt ist Ping An nur noch bei 119,5%. Also die Gap, die da entstanden ist, ist riesig. China Life und China Pacific dagegen, die sind deutlich schwächer. Also China Life Insurance ist über 10 Jahre sogar im Minus mit 26% und China Pacific Insurance mit 26% ungefähr im Plus. Bevor ich nun aber, wie gesagt, zur technischen Ansicht komme, gebe ich nochmal das Wort an Christian weiter, der jetzt mal die Chancen und Risiken und dann auch unsere eigene Bewertung vorstellen wird, auf welches Ergebnis wir da kommen.
Ja, genau. Und jetzt fange ich einfach an mit den Chancen. Und bei den Chancen beginnen wir Technologie als fester Bestandteil des Geschäftsmodells. Also wir haben das schon so beim Geschäftsmodell mehr oder weniger angesprochen gehabt, beziehungsweise der Jan hat es angesprochen, dass immer mehr so Fintech oder Technologie Ideen da reingebracht worden sind. Als Beispiel ist hier eben dieser Ping an Good Doctor zu nennen. Der ist ja auch 2018 im Rahmen von einem Spin-off an die Börse gebracht worden und hatte mehr als 77 Millionen aktive Nutzer. Und man sieht einfach schon, okay, da ist eine gewisse Affinität dahinter, dass man aus so einem, ich sag's mal ganz salopp, langweiligen Geschäftsmodell, also dem Versicherungsgeschäft, ein sehr spannendes und technologisches Geschäft macht und da immer sich diesen Fortschritt zunutze macht. Und so kam es eben auch dazu, dass man mit künstlicher Intelligenz digitale Angebote effizienter gestalten kann, also dass man einfach die Kosten, die man hat, effizienter einsetzt und dementsprechend auch reduzieren kann. Und dementsprechend hat man auch sehr, sehr gute Margen, gerade branchenbezogen, kann Ping An dann mit sehr guten Margen punkten. Und auch in den Patenten spiegelt sich das Ganze wieder, weil Ping An gehört hier zu den Spitzenreitern. In 2020 hat das Unternehmen den ersten Platz bei Fintech und digitalen Gesundheitsdienstleistungen belegt, ja. Und hat eben auch mit der Blockchain-Technologie gezeigt, dass sie da was drauf haben. Und dementsprechend kann für Ping An das Ganze noch profitabler in Zukunft werden und kann einfach auch sehr, sehr stark damit punkten, wenn sie solche Technologien etablieren. Die zweite Chance, die wir sehen, ist der individuelle Aufstieg der chinesischen Bevölkerung, also quasi, dass die immer wohlhabender werden. Das haben wir auch durch zwei schöne Grafiken dargestellt. Vom Jahr 2000 bis 2020 ist die Entwicklung des durchschnittlichen Privatvermögens pro Jahr um 14,85% gestiegen. Das für Investitionen verfügbare Privatvermögen soll auch weiterhin bis 2025 laut Statista um 9,6% pro Jahr wachsen. So, also das heißt, wir sehen schon, China, die Bevölkerung, die wird auch immer reicher. Sie kann immer mehr Geld ausgeben oder auch immer mehr Geld in Sachgegenstände investieren oder sich auch mal den Luxus gönnen, teurere Gegenstände zu kaufen, die dann auch versichert werden müssen. Und das ist auch schon die Überleitung zu Ping An, wie die davon profitieren. Und zwar kann man sich mal die Kundenstruktur anschauen von Ping An, dann hat man 24,4% sogenannte Unterschicht. Also Menschen, die sehr arm sind. Man hat 37,8% der Mittelschicht als Kunden und 37,7% der Wohlhabenden und 0,1% sogenannte High Net Worth Individuals, also die Superreichen, die über 10 Millionen Yen, sind es Yen? Ja, ich müsste. Oder 10 Millionen Yen haben. Und genau. Und das Interessante daran ist, je wohlhabender die Personen sind, desto durchschnittlich mehr Verträge schließen die ab. Also zum Beispiel ein Vertrag pro Kunde bei der Unterschicht sind 1,78, bei der Mittelschicht 2,36 und bei der wohlhabenden Gesellschaft schon 3,77. Aber bei den High Net Worth Individuals sind es 14,03 Verträge pro Kunde. Und es zeigt einfach schon allein der Sprung von 3,77 auf 14,03, wie krass stark Ping An davon profitieren kann. Ja. Das heißt, das muss man auf dem Schirm haben, dass da Ping An auf alle Fälle seinen Nutzen davon ziehen wird. Ja, und während ich hier natürlich rede, merke ich gerade, das sind 10 Millionen Yuan für einen High Net Worth Individuals. Also ab 10 Millionen Yuan ist man ein High Net Worth Individuals. Sei es drum, gehen wir rüber zu den Risiken. Und bei den Risiken, da haben wir das erstmal die unzureichende Diversifikation nach Ländern oder Regionen. Wir haben ja schon gesagt, beim Umsatz, man muss auf dem Schirm haben, dass 95% des Umsatzes aus China direkt kommen. Und natürlich ist es so, wir hatten es bei der Branche angesprochen, China bringt das stärkste Wachstum mit sich. Das heißt, es ist erstmal ein Vorteil, dass Ping An im chinesischen Markt vertreten ist. Das muss man so klar definieren, weil die anderen Märkte, Versicherungsmärkte, lange nicht so stark wachsen wie der chinesische. Oder vielleicht kann Ping An natürlich auch auf den indischen übergehen, aber selbst der wächst auch nicht so stark wie der chinesische. Zumindest wenn man den Prognosen Glauben schenken kann. Trotzdem ist es so, dass so ein regionaler, starker Fokus auch natürlich einen extremen Nachteil mit sich bringt. Wir haben es in den letzten Wochen mitbekommen, dass einfach die chinesische Regierung auch mal ganz gerne eigenwillige Entscheidungen trifft, die nicht unbedingt zum Vorteil von allen Branchen sind. Und dementsprechend muss man einfach mit makroökonomischen Problemen rechnen oder man muss damit verstärkt rechnen, wenn man eben so einen regionalen Fokus mit sich hat. Dass sowas jetzt extrem Kritisches passiert, sehen wir bei der Eintrittswahrscheinlichkeit bei niedrig bis mittel. Und bei der Auswirkung wäre es dann auch als mittel einzustufen. Und das zweite Risiko, das wir noch daneben ausgemacht haben, ist Markt- und Zinsschwankungen, dass die das Ergebnis beeinträchtigen. Man muss natürlich sagen, Versicherer, der muss natürlich mit den Prämien, die er zur Verfügung gestellt bekommt, arbeiten, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich mit Risiken verbunden, gerade wenn die Zinsen steigen oder stark negativ sind und man entsprechend nicht in der Richtung positioniert ist. Als Anleger, als großer Anleger in der Hinsicht, dann kann es natürlich das Ergebnis stark beeinflussen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehen wir bei Mitte, die Auswirkungen sehen wir bei niedrig bis Mitte, weil man muss hier natürlich sehen, Ping An hat eine starke Expertise, die haben eine gewisse Erfahrung mit sich, die sie mitbringen. Und dementsprechend wird das Ganze von uns als ein relativ kleines Risiko eingestuft. Da sehen wir das erste Risiko doch noch als ein bisschen omnipräsenter. Dann haben wir die Risiken jetzt auch berücksichtigt bzw. angesprochen. Und dann kommen wir zum sehr interessanten Kapitel und zwar zum Kapitel unsere eigene Bewertung. Wie schätzen wir die Renditeerwartung persönlich ein und wie läuft das Ganze ab? Erstmal bestimmen wir unseren fiktiven Eigenkapitalzins, mit dem wir die zukünftigen Gewinne abschätzen. Davon haben wir erstmal die Grundlage der Branche genommen, die wir bei der Allianz auch genommen haben, sprich Versicherung. Also ist die Grundaussage 8,5%. Ist einfach deswegen so relativ hoch angesetzt, weil Versicherungen relativ risikobehaftet sein können und wir hier lieber zu hoch kalkulieren als zu niedrig. Zusätzlich haben wir noch einen Sicherheitszuschlag von rund 3% angenommen, also es ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist auch der höchste Sicherheitszuschlag, den wir bisher verwendet haben. Der kommt einfach aufgrund des Klumpenrisikos China zum Tragen. Und einfach, weil in China auch die geopolitischen Risiken, also die Partei und so, nicht so genau abgeschätzt werden kann. Deswegen muss man hier einfach höher abzinsen. Zusätzlich haben wir noch eine Erhöhung von 1,5% für die niedrige Eigenkapitalquote. Aber da das recht normal ist bei Versicherern, haben wir nur 1,5% genommen. Die Quote ist nämlich eigentlich unter 10%. Da würde ich eigentlich deutlich mehr noch nehmen. Aber eben deswegen nur 1,5%. Das heißt, der gesamte Zinssatz beläuft sich auf 13% und ist damit wirklich, wirklich hoch. So. Ja, wobei ich merke gerade, wenn ich darüber rede, da hatten wir bei Tattooed Chef, hatten wir, glaube ich, noch einen höheren Sicherheitszuschlag, weil es einfach noch undurchsichtiger war vom Geschäftsmodell her, wie erfolgreich die werden. Aber sei es drum, wir springen hier wieder zurück zu Ping An. Und zwar ins optimistische Szenario. Und wir machen ja, wie gesagt, merkt ihr jetzt gerade zwei Szenarien, einmal ein optimistisches, einmal ein pessimistisches. Und im optimistischen gehen wir für so ein optimistisches eigentlich trotzdem recht pessimistisch ran. Warum? Wir sagen, das Ganze wächst so im langsamen einstelligen Bereich, also über die Jahre hinweg. Wir haben übrigens die Schätzungen und alles Mögliche auch vom Aktienfinder genommen und gehen bei der operativen Marge auch von 23% ungefähr aus, also nicht von der EBT-Marge, sondern tatsächlich eigentlich von der EBIT-Marge. Also hier haben wir tatsächlich einfach die Werte vom Aktienfinder komplett übernommen, gehen davon aus, dass die leicht wachsend ist auf bis zu eben diesen 23%. Haben aber auch, und das ist recht untypisch für ein optimistisches Szenario, zwei Umsatzrückgänge berücksichtigt von 2x4%. Also zweimal in diesem Betrachtungszeitraum bis 2031 sind wir davon ausgegangen, dass der Umsatz 4% einbricht. Warum auch immer, gibt es ja verschiedenste Gründe. Das ist rein fiktiv. Und dann kommen wir auf einen fairen Wert in Hongkong-Dollar je Aktie von 106,80. Und das entspricht einer Unterbewertung von minus 48%, also einer starken Unterbewertung. Bei einem KGV erwartet, also wenn wir einen KGV erwarten, 2031 von 7, also das ist leicht höher als das derzeitige, und eine Ausschüttungsquote von 40%, da ist natürlich auch die Quellensteuer dann schon fiktiv abgezogen, kommen wir auf eine Renditeerwartung von so 11,3% pro Jahr. Das finde ich sehr, sehr ordentlich, vor allem für die Branche und den relativ hohen Abzinsungssatz. Im pessimistischen Szenario kalkulieren wir natürlich vorsichtiger. Ja, gar keine Frage. Wir kalkulieren ja auch mit Umsatzrückgängen, aber sogar mit 3 und 2 davon mit 6%. Also wir gehen von 10 Jahren, zukünftigen Kalkulationsjahren, zweimal mit einem Umsatzrückgang von 6% aus und einmal mit 2%. Ebenfalls sehen wir die obere Spanne vom EBIT nur bei 18%, also auch nochmal deutlich kleiner, ja, also von 23 im vorherigen. Und damit kommen wir auf einen fairen Wert je Aktie von 70,7 Hongkong-Dollar. Also das heißt immer noch eine Unterbewertung und in dem Fall von 21%. Und gehen wir hier von einem KGV erwartet 2031 von 6 aus und einer Ausschüttungsquote ebenfalls von 40%, so kommen wir auf eine Renditeerwartung von 5% pro Jahr. Wenn ich das Ganze mal auf meine persönliche Einschätzung runterbrechen darf, dann gehe ich so mit einer Einschätzung dazwischen, aber eher am optimistischen angehaucht, und zwar deswegen, weil ich finde, dass das optimistisch ist und relativ pessimistisch kalkuliert ist mit 2 Umsatzrückgängen. Und ich gehe davon, also damit von einer Renditeerwartung von so 10-11% pro Jahr aus, also pro Jahr inklusive der Dividende. Und man muss hier jetzt einfach berücksichtigen, dass die Gesellschaft die Dividende auszahlt, die Abgeltungssteuer abgeführt wird. Genau. Die genaue Berechnung dafür könnt ihr natürlich auch in der Excel nochmal einsehen. Aber warum ich hier ein bisschen vorsichtiger kalkuliere, auch eben im optimistischen Szenario, das wollte ich vielleicht noch kurz ansprechen, das ist, weil man muss hier einfach ein Risiko kalkulieren. Man muss hier ein stärkeres Risiko kalkulieren als zum Beispiel in Europa, als in Amerika. Einfach weil die politischen Umstände hier relativ kritisch sind. Aber ich finde, wir haben das relativ pessimistisch hier gemacht. Und möchte hier aber auch noch mal ganz kurz eine Disclaimer eben reinhauen, dass das keine Anlageberatung oder irgendeine Art von Empfehlung ist. Es ist einfach nur meine oder unsere Kalkulation und hier gerade zum Schluss eben meine Einschätzung.
Genau, dann danke an dich, Christian. Dann haben wir den Part abgeschlossen mit unserer Bewertung und ich komme, wie angekündigt, dann noch mal zur technischen Ansicht bzw. zur technischen Analyse. Und hier ist grundsätzlich erstmal zu sagen, dass Ping An natürlich die letzten Monate stark nachgegeben hat. Und so eine große Korrektur lässt Spuren im Chart da. Deswegen sind wir langfristig auch nicht mehr im Aufwärtstrend, sondern nur noch neutral. Betrachtet man das jetzt sehr langfristig, mal so auf 10, 20 Jahre und guckt sich den Trend an, dann kann man da durchaus noch diese Aufwärtsstruktur feststellen. Aber nur von der langfristigen Sicht im Monatschart betrachten wir das ja, ist es nun mal jetzt neutral. Mittelfristig würde es auch nicht wundern, wenn ich sage, dass wir im Abwärtstrend sind. Einfach durch die Korrektur, die wir haben. Aber mir persönlich war wichtig, als ich das geschrieben habe, mal zu gucken, ist es normal, dass Ping An durch so eine Korrektur läuft oder ist das jetzt total außergewöhnlich? Und man muss sagen, das ist eigentlich relativ normal, weil alle paar Jahre kommt so eine Korrektur von mindestens minus 50%. Wir sind jetzt auch im Tief 53% vom Allzeithoch entfernt gewesen. Und das hatten wir das letzte Mal im Jahr 2015, 2016 rum. Da haben wir auch 52% verloren. Davor war es, glaube ich, 2011, wenn ich mich richtig erinnere, 2010, 2011, da hatten wir 61% vom Hoch verloren. Und in der 2007 bis 2008, fast bis 2009 rein, hatten wir sogar einmal 82% verloren. Also wir sehen, dass so eine große Korrektur bei Ping An überhaupt nicht außergewöhnlich ist, sondern zyklischen, regelmäßigen Abständen immer mal wieder vorkommt. Und so würde ich auch die aktuelle Korrektur sehen. Genau. Nun zur Aussicht, wo ich immer noch mal so ein, zwei kleine Kursmarken mitgebe. Wir haben uns natürlich das in Hongkong-Dollar angeguckt, weil es der wichtigste Markt ist. Es bringt nicht viel, sich das in Euro in Frankfurt oder so anzusehen, weil weltweit wird eben auf die Börse in Hongkong da eher geguckt. Und wir hatten ja kurzfristig jetzt schon mal eine schöne Aufwärtsbewegung. Da hatten wir auch das Kursziel erstmal, was wir ausgerechnet haben, abgeholt. Und jetzt ist so, dass der kurzfristige Trend wieder wackelt und wir können den Weg nach unten nochmal fortsetzen. Man muss sagen, dass wir in einer wichtigen Unterstützungszone sind langfristig. Allerdings sehe ich eine deutlich wichtige Unterstützungszone noch ein bisschen tiefer im Bereich von 42 bis 46, 47 Hongkong-Dollar. Wir sind aktuell bei 55,90. Das wäre noch ein bisschen Potenzial nach unten. Aber das ist jetzt schon die erste Zone, die ich nennen möchte, in der wir aktuell sind, die halten könnte, wenn wir auf neue Tiefs rutschen. Dann wartet aber schon bald die nächste. Das kann man eigentlich dazu sagen. Und zyklisch gesehen ist so eine Abwärtsbewegung natürlich nicht schön fürs Depot, aber wir gucken uns die Aktie ja jetzt an, ob sie jetzt attraktiv ist. Und da muss man sagen, dass so eine langfristige Korrektur bei Ping An normal ist. Ja, genau. Dann zum technischen Rating, das wir jetzt ja auch schon seit ein paar Analysen drin haben. Dort ist zunächst zu sagen, dass Ping An durch diese langfristigen Korrekturen gar nicht so gut abschneiden kann, weil wir haben einfach nicht die Trendstabilität wie eine Adobe, fällt mir da ein, aber auch andere wie Microsoft oder so, die letzten Jahre einfach relativ stabil gelaufen sind. Wenn ich sage, dass wir alle paar Jahre mal so eine 50% Korrektur haben, dann haben wir nicht diesen konsistenten Weg nach oben. Deswegen gibt es bei der Trendstabilität schon mal keine Punkte. Wenn man das aber langfristiger betrachtet, dann erhält Ping An erstmal für den sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrend 2 Punkte. Dann auch für das Volumen, weil viel Volumen liegt jetzt noch unter uns. Das heißt, das ist viel Käuferinteresse, die versuchen, dass die Marken eben die Kursmarken halten. Und ich habe auch noch mal 2 Punkte obendrauf getan, weil wir die aktuelle Zone interessant finden. Und sonst wären es nur 3 von 10 Punkten. Und das muss man einfach ein bisschen ausgleichen, weil diese Trendstabilität, wie ich erklärt habe, diese Punkte könnte Ping An einfach nicht erreichen. Deswegen kommen wir insgesamt auf 5 von 10 Punkten. Genau. So, Christian, ich würde sagen, dann kommen wir zum Fazit, oder?
Ja, also wenn du durch bist mit deinem technischen Analyse, deinem technischen Rating, dann kommen wir auf jeden Fall zum Fazit.
Genau.
Würde ich einfach mal kurz führen. Und zwar einfach mal jetzt komplett neutral gesehen. Findest du, dass Ping An für dich ein interessantes Unternehmen ist?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich nicht für ein Wachstumsdepot oder so, aber ich finde, für ein Dividendendepot ist es eigentlich gerade relativ ausgeglichen, was das angeht, ein relativ stabiles Wachstum für die nächsten Jahre erwarten zu können, aber auch von der Bewertung her, dass man sagen kann, Chance und Risiko gehen ja hier irgendwo Hand in Hand, auch wenn man natürlich die China-Risiko irgendwo im Hintergrund hat, ist es natürlich so, dass das Unternehmen ist so groß und so etabliert, ich würde einfach sagen, too big, wie nennt man das, too big to fail, too big to fall,
Too big to fail gibt es ja tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob ich sie da rein einordnen würde. Vielleicht im asiatischen Bereich auf jeden Fall. Klar, also woanders kannst du es gar nicht meinen, weil so woanders sind sie ja gar nicht tätig.
Genau.
Ja, und aber ja, muss man natürlich schauen, also ob das natürlich auch immer wieder im Raum steht, sind in China ja Bilanzfälschungen oder sowas, sowas haben wir jetzt gar nicht gefunden gehabt. Es geht auch. Also hätte mich auch gewundert, wenn man das gefunden hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich sind solche Risiken natürlich auch noch zu berücksichtigen, wenn man das interessant findet. Ich finde es halt auch cool, das ist auch so ein Dividendenwachstumsunternehmen, ja.
Das stimmt, ja.
Also die haben die in der Vergangenheit unfassbar stark gesteigert und steigern die auch zukünftig. Ich finde es sehr cool, dass die nicht nur diesen eintönigen Versicherungsmarkt abspielen wollen, sondern dass die halt eben auch neue Innovationen reinbringen und dafür halt auch natürlich durch den China-Abschlag unfassbar günstig bewertet sind.
Ja, genau, das meinte ich eben am Anfang damit, dass ich finde, dass von der Bewertung her dann Chance und Risiko hier irgendwo dann Hand in Hand gehen und dass es durchaus attraktiv dann auch ist. Was ich persönlich ganz cool finde, ist, was du eben mit Technologie auch schon meintest, das sind diese die Apps, dass sie viel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dort natürlich dann die Kosten auf Dauer auch drücken können. Das finde ich ziemlich spannend, dass sie in diesen Zukunftsbereich sehr stark reingehen und viel investieren. Ich hatte es ja angesprochen, über 100.000 Entwickler arbeiten bei Ping An. Die Patente, das ist enorm viel. Daher finde ich das auch ziemlich spannend. Und man hat natürlich eine gewisse Marktmacht. Das ist nicht zu vergessen. Also enorm viele Kunden nutzen Ping An bereits. Man ist da je nach Quelle der wertvollste Versicherer oder die wertvollste Versicherungsmarke oder zumindest unter den Top.
Die Marke.
Wie bitte?
Die Marke.
Genau. Oder zumindest unter den Top-Unternehmen da in China. Deswegen finde ich auf jeden Fall, ist aktuell attraktiv. Ich denke, wir werden die auch im Blick behalten für das Dividendenportfolio, was wir ja bei Wir lieben Aktien haben, also unser Wir lieben Dividendenportfolio. Aber da fehlt mir aktuell noch so ein bisschen so eine nachhaltige Stabilisierung, wie ich gesagt habe. Der kurzfristige Trend scheint wieder zu kippen. Ja, mal gucken.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, können wir die Aufnahme hier beenden. Haben, glaube ich, alles sehr, sehr gut dargestellt. Man hat jetzt ein sehr gutes Bild über das ganze Unternehmen und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich von meiner Seite aus. Jan, ich gebe dir dann noch das letzte Wort und ja.
Genau, danke. Ich kann mich da nur anschließen. Danke für die Zeit von dir, dass wir das zusammen aufnehmen konnten, wie die letzten Sonntage auch. Und ich wünsche euch oder dir als Zuhörer noch einen schönen Tag, wann auch immer du das anhörst. Und hat mir Spaß gemacht.